Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Adidas, Tesla oder die Frage, wie rücksichtslos darf ein Chef sein? Es ist Freitag, der 22. Januar 2021. Die deutsche Wirtschaft ist vor allem stark im Geschäft mit Industriekunden. Adidas ist eine der wenigen Weltmarken aus Deutschland für den Massenmarkt. Die Geschäftszahlen und der Aktienkurs von Adidas entwickeln sich derzeit gut. Dennoch läuft der Sportartikler Gefahr, in den nächsten Jahren zurückzufallen. Und das liegt an einer ganz speziellen Konstellation an der Vorstandsspitze. Wir wollen also heute über Führung diskutieren und über die Frage, was moralisch und geschäftlich angemessen ist. Und da gibt es noch einige weitere bekannte Beispiele, an denen sich das erkenntnisreich diskutieren lässt. Wir, das sind heute Christoph Nesshöfer, der für Manager Magazin die wirtschaftliche Seite des Sports seit Jahren beobachtet. Guten Morgen, Christoph.
Hallo, Sven.
Und das ist Martin Noé, Chefredakteur des Manager Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo, Sven.
Christoph, in diesem Jahr sollen die Fußball-Europameisterschaft stattfinden und die Olympischen Spiele. Rund um solche Sportereignisse verkaufen Sportartikelhersteller wie Adidas, Nike, Puma immer besonders viel. Richtig, oder?
Ja, das war in der Vergangenheit sogar noch mehr der Fall, weil das als Plattform wichtiger war, um sich als Marke zu inszenieren. Aber nach so einem Jahr wie Corona, mit Corona wie 2020, sind das schon wichtige Plattformen für die Marken, um sich zu präsentieren. Aber mit Corona noch ein Stichwort, worauf die Sportartikler auch sehr stark hoffen, ist, durch diese Homeoffice-Kasernierung, die wir alle erleben, hat der Sport wieder eine große Bedeutung gewonnen. Und darauf setzen die auch. Also da werden die von profitieren.
Das heißt also, für Adidas wird es wohl ein gutes Jahr werden, richtig?
Also ich glaube, die müssen sich keine großen Sorgen machen darüber, dass ihnen die Umsätze wegbrechen.
Trotzdem kommst du in deinem aktuellen Inside Report zu dem Schluss, die Weltmarktstellung von Adidas ist mittelfristig in Gefahr. Wie kommst du zu dem Schluss?
Na, wir haben mit einigen Experten gesprochen, die der Meinung sind, dass und die das auch belegen können, dass Adidas seit einiger Zeit ein bisschen an der sogenannten Brand Heat fehlt. Also die sind einfach nicht mehr cool genug im Vergleich vor allem zu Nike, dem Weltmarktführer, weil sie nicht innovativ genug sind, weil sie nicht die Kunden so mit neuen Sachen ansprechen, wie sie das in der Vergangenheit konnten. Und dann haben wir uns ein bisschen die Frage gestellt, woher kann das denn kommen? Weil Adidas war ja lange sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben wir festgestellt, dass es eine ganze Reihe von Führungskräften gibt, die das Unternehmen in den letzten 12 bis 18 Monaten verlassen haben. Und dann sucht man natürlich nach den Gründen und stellt fest, dass viele gegangen sind, weil sie mit Herrn Rohrstedt als CEO nicht besonders gut klarkommen, beziehungsweise der Meinung sind, dass er das Unternehmen auf die falsche Art und Weise führt.
Kaspar Rohrstedt, der Vorstandschef. Was macht er falsch?
Ja, er ist natürlich da angetreten, um für die Investoren eine ganz wichtige Schwäche von Adidas auszumerzen, dass die mangelnde Profitabilität, die der Konzern lange hatte, das hat er auch geschafft. Das ist seine Spezialität, aber das macht er eben ausgesprochen rigoros, manche sagen auch rücksichtslos. Und für eine Firma wie Adidas, die auch darauf angewiesen ist, Kreativität immer wieder neu anzufachen, innovativ zu sein, ist das eine Art, das führt zu sehr viel Schaden in der Firma. Und die wird so mit ständigen Kostendisziplin sehr stark gebremst. Und das ist gefährlich für die Marke.
Und warum ist das gefährlich?
Das ist gefährlich, weil so ein Konzern wie Adidas eben auch davon lebt, dass man die Leute mal ein bisschen machen lässt, damit die auf gute neue Ideen kommen. Um cool zu sein, muss man eben auch mal ein bisschen was verschwenden. Und wenn man immer nur darauf drängt, dass die Kostenziele eingehalten werden und die Budgets, dann führt das dazu, dass die Leute sich irgendwann gar nichts mehr trauen. Und das scheint bei Adidas in Teilen mittlerweile der Fall zu sein.
Martin, du hast für diese Recherche von Christoph die Überschrift dann gewählt, in Absprache natürlich mit Christoph, Foulspiel. Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt vergrault seine Führungskräfte. In einer anderen aktuellen großen MM-Geschichte geht es auch um jemanden, der viele Führungskräfte vergrault hat, der damit aber so viel Erfolg hat, dass er jüngst zum reichsten Unternehmer der Welt aufgestiegen ist und den wir als Speed King bezeichnet haben, Elon Musk, den Chef von Tesla. Wie geht das zusammen?
Es ist so, wie Christoph vorher gesagt hat, Kaspar Rohrstedt ist wirklich ein guter Manager, was es Rendite, Erzielung angeht, das Optimieren von Geschäften. Und dafür hat er dann 2019, weil er die letzten 2-3 Jahre wirklich sehr erfolgreich gearbeitet hatte, den Preis Manager des Jahres gewonnen. Ist undotiert im Übrigen der Preis, also aber trotzdem eine Ehrung. Und gleichzeitig haben wir aber damals gewarnt schon, dass er eigentlich eben seine Kernkompetenz eben im Optimieren bestehe und er bisher nicht bewiesen habe, dass er ein Unternehmen langfristig durch Innovation oder durch Entwicklung neuer Geschäftsfelder nach vorne bringen kann. Ne? Und das war so bei Henkel, wo er ja Chef war, bevor er bei Adidas kam, also bei dem Waschmittelkonzern. Und da war es so, nach 7 Jahren, als er ginge, ging er unter Beifall, weil der Laden jedes Jahr bessere Renditen erzielt hatte. Nur sein Nachfolger, den inzwischen auch kaum noch einer kennt, weil der schon wieder weg ist, der hatte wirklich ein Problem. Es fiel ihm alles zusammen. Der Waschmittelkonzern, sorry fürs Wortspiel, wirkte einfach so ein bisschen ausgelaugt. Ne? Und jetzt ist eben die Befürchtung, dass Adidas Ähnliches passieren kann.
Und wieso ist es bei Elon Musk anders, der ja auch mit harter Hand regiert?
Ja, also mal vorweggeschickt, ich bin nicht sicher, ob ihr oder ich Elon Musk als Chef haben wolltet, weil der Typ feuert sehr schnell Leute und nicht immer aus nachvollziehbaren Gründen, haben wir auch recherchiert, mit vielen gesprochen. Die wunderten sich. Auf einmal waren sie weg, ja. Und das ist ja eigentlich auch keine Art. Man will ja seine Fehler zumindest erklärt bekommen und die Chance, daraus zu lernen. Insofern hat schon seine Nachteile. Der Typ aber, und damit meine ich Elon Musk, ist aber anders als die meisten Manager. Der hat einfach meistens recht. Es stimmt immer, was er sagt. Ja? Also natürlich nicht in jedem Detail, aber im Kern hat er SpaceX, also dieses Raketenunternehmen, dazu gebracht, den Transport von Satelliten ins All zu revolutionieren. Also man benutzt die Raketen einfach wieder. Ne? Auf die Idee ist vorher noch keiner gekommen. Und bei Tesla ist es so, dass er quasi den Elektroantrieb im Alleingang durchgesetzt hat. Inzwischen fahren alle hinterher und wollen wie Tesla sein. Und sprich, der Mann ist ein Genie und er hat eine Mission. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Unterschied. Bei Caspar Rohrstedt geht es oft darum, und bei vielen Managern verstehe ich auch, die Zahlen besser zu machen. Ist auch nichts Schlechtes dabei, wenn die Aktionäre profitieren. Aber es ist natürlich doch nochmal was anderes, als wenn jemand wie Elon Musk quasi sein ganzes Vermögen da mehr oder minder einsetzt. Die vielen 100 Milliarden, über die jetzt gesprochen wird, die wären von heute aus gesehen alle weg gewesen. Der Mann war zweimal fast pleite. Und das ist schon ein anderes Ding. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der die Rendite nach oben treibt, um eben auch unter anderem seine Boni zu maximieren, und jemandem, der ein völlig neues Element überhaupt in die Wirtschaft reinbringt, das es vorher nicht gab.
Das Führungsthema ist ja derzeit in der Stresssituation, in der sich die Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft befindet, eines, das besonders stark diskutiert wird. Was macht gute, richtige Führung aus? Woran liegt es, Martin, dass es derzeit ein größeres Thema ist als sonst?
Ja, wir merken ja, dass sich die Wirtschaft in diesem Jahr, vermute ich mal, auf jeden Fall, aber im letzten Jahr schneller verändert als sonst. Das ist ja schon eine Plattitüde. Alle reden von Beschleunigung, die Corona gebracht hat. Aber es ist natürlich auch was dran. Zum einen, du hast mehr Druck, weil deine Erwartungen, so wie du sie formuliert hast, jetzt innerhalb von Corona so nicht mehr funktionieren, die geschäftlichen. Zum anderen gibt es ja Stichwort Tesla, Elektroauto, Stichwort Digitalisierung, für nahezu jedes Unternehmen eine Herausforderung, die es jetzt sehr schnell bewältigen muss.
Hast du weitere Beispiele, wo das besonders zutage tritt?
Also die Beispiele findet man eigentlich überall, egal wo man hinguckt. Aber nehmen wir mal die Autoindustrie, ist ja in Deutschland wirklich immer noch die mit Abstand bedeutendste. Wenn man zu VW schaut, da hat Herbert Diess, der Konzernchef, sich vor allem dadurch bemerkbar gemacht in letzter Zeit, dass er die Elektroautos einführt, auch mit einer relativen Stringenz. Zum anderen gibt es ständig Krach. Ja? Also so, er ist immer mal kurz vor dem Rausschmiss. Und bei BMW ist es so, dass Oliver Zipse, der neue Chef, sehr viel härteres Regiment führt jetzt als sein Vorgänger Harald Krüger, auch weil er vor den gleichen Herausforderungen steht wie VW. Der Unterschied zwischen beiden Konzernen, warum hört man bei BMW nicht so viel, liegt vor allem daran, dass es halt bei BMW eigentlich nur ein Machtzentrum gibt. Das ist Vorstand und Aufsichtsrat natürlich, während bei VW gibt es immer ein paar mehr, unter anderem der Betriebsrat.
Und in diesem Spannungsfeld viel Druck durch die Gesamtsituation, die auf die Topmanager und Topmanagerinnen einwirkt und auf der anderen Seite aber auch viel Druck, der auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lastet. Wie müssen sich Führungskräfte da idealerweise verhalten? Was ist das richtige Maß, um die Ziele zu erreichen und da durchzusteuern?
Ja, ist natürlich jetzt auch nicht so leicht, da so eine Art Baukasten drüber zu legen und zu sagen, so müsst ihr es genau machen. Jedes Unternehmen ist anders. Ich finde es akzeptabel, dass man in einer Krisensituation härter und auch mehr top-down agiert als in normalen Zeiten, weil es oft schneller gehen muss als in normalen Zeiten. Und die Ansagen müssen härter sein. Und es kann auch sein, dass Leute entlassen werden müssen, dass man Bereiche ganz schnell umbaut. Und das ist aber letztlich, wenn es das richtige Konzept ist, jedenfalls zum Guten der Firma und damit auch zum Guten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Vielleicht ein Punkt dazu. Man muss sich wahrscheinlich als Führungskraft immer fragen, was ist angemessen? Also es ist ja nicht so, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Also es ist einfach Unsinn. Damit kann man immer alles begründen. Ich finde, wenn man mal Kant nimmt, die Idee, dass man eben das, was man tut gegenüber anderen, dass man das auch selbst akzeptieren würde, dass man sich die Gedanken zumindest mal oder die Frage mal stellt. Das finde ich naheliegend und das führt auch dazu, dass man vielleicht ein harter, aber auch fairer Chef oder eine Chefin sein kann.
Christoph?
Ja, man könnte jetzt sagen, das ist eine andere Formulierung von Nachhaltigkeit. Und ich habe so das Gefühl, dass viele Kunden und Businesspartner, gerade auch bei Konsumgüterherstellern, erwarten, dass Nachhaltigkeit eingehalten wird. Das gilt für Ökologie, das sieht man ja an den ganzen Problemen mit den Lieferketten, mit denen hat auch Adidas zu kämpfen, dass die in richtigen Ländern fertigen, wo sie dann einen Ärger mit Uiguren gab, da wurde ihnen vorgeworfen, die würden da eine chinesische Minderheit für sie produzieren lassen, was nicht der Fall ist, aber das ist ganz wichtig. Aber dass eben Nachhaltigkeit auch die Führungspersonen ausstrahlen und vorleben, auch durch ihren Führungsstil. Und wenn ich nicht anständig führe, dann kriege ich irgendwann ein Problem auch nach außen, weil man mir dann den Nachhaltigkeitsanspruch meines Geschäfts nicht abnimmt. Ich glaube, das ist für einen Konzern wie Adidas schon nicht unwichtig.
Ja, Christoph, das ist natürlich immer die Frage, was interessiert die Leute draußen? Also so anständig würde jetzt jeder sagen, oh, ich finde, die Leute sollten anständig sein. Aber wahrscheinlich ist so ein Unternehmen wie Adidas, würde ich mal vermuten, eher im Fokus der Öffentlichkeit, was Anständigkeit betrifft, mit Diversity, großes Thema natürlich, ne, dass man alle Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen gleich behandelt im Unternehmen, dass man nachhaltig agiert. Ob der Umgang mit Managern die Leute so interessiert, bin ich nicht so sicher. Manager gelten ja generell so in der Bevölkerung im Kern oft zu Unrecht, manchmal zu Recht, als abgehoben und sind halt die Leute mit den dicken Geldbeuteln. Ja? Ja, vielleicht sollten wir als Manager-Magazin mal eine Kampagne machen, ein Herz für Manager. Ich fürchte nur, wir kriegen nicht so viele Follower.
Vielleicht hilft es, wenn wir da nochmal konkret auf den Fall Adidas gucken, ob sich so eine Kampagne tatsächlich in jedem Fall lohnt. Christoph, du hast ja eingangs schon gesagt, dass Fachleute feststellen, dass die Coolness der Marke Adidas leidet, dass die Brand Heat zurückgeht, wie es im Jargon heißt. Dennoch sehen die Zahlen ja vordergründig eigentlich gut aus. Wie bist du auf die Recherche gekommen?
Wir haben natürlich mit Leuten gesprochen. Es haben sich aber auch Leute an uns gewandt von Adidas, die wir kennen und die sagen, sie arbeiten nicht mehr so gerne bei Adidas, wie sie das früher getan haben. Und das hat uns natürlich stutzig gemacht, weil dann fragt man natürlich, woher kommt das? Und das kommt eben daher, dass zumindest was diese Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter sagen, dass eben die Kultur eine andere geworden ist, dass ein Kulturkampf herrscht, den der Herr Rohrstedt ausgerufen hat zwischen, ich sag mal, ganz salopp Effizienz und Kreativität. Und die glauben, dass Zweiteres wichtiger ist, die fühlen sich so unwohl, dass sie das Unternehmen verlassen.
Und wie hast du sichergestellt, dass es sich nicht um einzelne Unzufriedene handelt, die es ja immer und überall gibt?
Wir haben natürlich versucht, möglichst viele Leute zu sprechen. Und es gibt durchaus auch Leute bei Adidas, die mit Herrn Rohrstedt durchaus einverstanden sind, weil die wiederum sagen, Adidas war sehr lange ein Konzern, wo so eine gewisse Wohlfühlkultur herrschte und man nicht so richtig auf die Kosten guckte, weil man so viel Geld verdient hat, dass das im Endeffekt gar nicht so tragisch war, wenn man dann mal ein bisschen Geld verschwendet hat. Und das hat man immer gesehen an dem Vergleich zu Nike. Die waren nie so profitabel wie Nike, bis Herr Rohrstedt kam. Das hat aber dann die Leute nicht so richtig gestört bei Adidas selbst, bis dann die Investoren immer mehr Druck gemacht haben, auch schon auf Herrn Heiner, den Vorgänger von Herrn Rohrstedt. Und Herr Rohrstedt hat eben jetzt sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Und das hat er auch geschafft. Also die Profitabilität von Adidas ist mittlerweile in einzelnen Quartalen sogar höher als die von Nike.
Dennoch gibt es ja wirklich offensichtliche Alarmsignale, was die nachhaltige Attraktivität der Marke anbetrifft, die sich dann ja auch umsetzt und übersetzt in Umsätze. Der Aufsichtsrat ist das Kontrollgremium, das den Vorstand und vor allem den Vorstandschef kontrollieren soll. Weiß der von diesem Kulturkampf, von dem du gerade berichtet hast?
Ja, der Aufsichtsrat wird dominiert von einigen sehr großen Investoren, die größere Positionen Adidas halten. Und die haben eindeutig dem Herrn Rohrstedt den Auftrag gegeben, mehr Disziplin bei den Kosten, damit die Profitabilität erhöht wird und damit auch der Aktienkurs. Und die Aufsichtsräte wissen auch, dass es da mal knallen kann. Und die sehen auch die Abgänger. Aber ich habe das Gefühl, dass denen nicht ganz klar ist, in welchem Ausmaß dieser Kulturkampf das ganze Unternehmen erschüttert. Und wie viele Leute, die sehr, sehr lange bei Adidas oft waren, jetzt das Gefühl haben, ich möchte da nicht mehr arbeiten, weil das nicht mehr mein Unternehmen ist.
Wir haben ja in der Vergangenheit mit Kaspar Rohrstedt gesprochen, so wie wir das mit vielen oder eigentlich dann allen relevanten Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsrätinnen tun. Für diese Geschichte haben wir ihn natürlich selbst auch wieder gefragt nach seinem Standpunkt. Was sagt denn Rohrstedt selbst dazu, zu diesem Kulturkampf und der Gefahr, dass es mit dem Unternehmen bergab gehen könnte?
Ja, wir haben ihn recht früh kontaktiert, weil wir sehr lange recherchiert haben, weil das ja eine Geschichte ist, die, wo man das Gefühl haben muss, dass man das auch wirklich begründen kann, wenn man ein Unternehmen, was ja sehr erfolgreich ist an der Börse und bei den Geschäftszahlen so angeht. Und er hat sich das lange überlegt, ob er mit uns sprechen will. Er hat sich dann dazu entschieden, es nicht zu tun und hat dann unsere Fragen schriftlich beantwortet. Das ist ein gutes Recht. Wir haben das dann entsprechend eingebaut in unseren Beitrag, aber direkt mit ihm gesprochen haben wir leider nicht.
Führt die Kritik, die interne Kritik, möglicherweise zu einer Änderung der Art und Weise, wie er das Unternehmen führt?
Also es gibt durchaus Leute, die das so wahrnehmen. Er hat ja in der Corona-Krise, also im ersten Lockdown, den einen oder anderen größeren Patzer gehabt. Zum Beispiel dieses PR-Desaster, dass Adidas keine Mieten mehr zahlen wollte für seine Läden. Da haben wir einfach völlig falsch eingeschätzt, wie das gesehen wird. Und er hat sich dann auch dafür entschuldigt und hat das mehrfach getan und hat seitdem, so lesen das manche in seinen öffentlichen Äußerungen, so ein bisschen die Schärfe rausgenommen. Auch nach innen hat er versucht, mehr Empathie, mehr Emotionen spielen zu lassen. Die Frage ist eben, die sich dann seine Kritiker stellen, ist das wirklich ernst gemeint oder ist das nur, um die Leute zu beruhigen? Das werden wir, glaube ich, in der Zukunft sehen und werden es weiter verfolgen, was denn wohl stimmt.
Ich sehe das ähnlich wie Christoph. Wir haben ja Foulspiel getitelt, ja? Und Foulspiel wird mal so und so geahndet. Ich sehe das als eine gelbe Karte. Jetzt ist natürlich ein Medium nie in der Lage, jemanden vom Platz zu stellen. Das macht der Aufsichtsrat. Aber ich würde sagen, wenn er jetzt weiter einen guten Job macht und die Ansätze verfolgt, die Christoph zu Ende geschildert hat, also sprich mehr auf die Mitarbeiter eingehen, dann kann das natürlich noch ein Gewinnerspiel werden.
Christoph, vielen Dank.
Gerne.
Martin, herzlichen Dank.
Ja, euch auch. Danke.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.